Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin haben sich die Teilnehmer der Libyen-Konferenz auf einen umfassenden Plan für eine Friedenslösung in dem Bürgerkriegsland verständigt. Wie Kanzlerin Merkel am Abend mitteilte, verpflichtete sich die Konferenz unter anderem zur Einhaltung des Waffenembargos und zu stärkeren Kontrollen. Schon bald werde ein weiteres Treffen folgen, das die Grundlage für einen gefestigten Waffenstillstand schaffen solle. Merkel hatte Vertreter aus mehr als 10 Staaten eingeladen, unter ihnen die Präsidenten aus Russland und der Türkei. Auch der libysche Premierminister Al-Sarraj und sein Gegenspieler General Haftar waren nach Berlin gereist. Hier ein Überblick über die komplizierte Lage im Land.
Nach dem Sturz von Diktator Gaddafi zerfällt die staatliche Einheit Libyens wegen des Machtkampfes rivalisierender Milizen und Stammesverbände. International anerkannt ist die Regierung von Premierminister Al-Sarraj. Sein Gegenspieler General Haftar führt die selbsternannte libysche Nationalarmee. Haftar kontrolliert einen Großteil des Landes, Al-Sarraj nur wenige Gebiete. Libyen steht aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen im Fokus einiger ausländischer Mächte. Auch das UN-Waffenembargo wird immer wieder gebrochen. Haftar drängte radikal-islamische Terrorgruppen zurück. Auf seiner Seite stehen Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Russland und zeitweise Frankreich. Al-Sarraj wird von Katar und der Türkei unterstützt. Die frühere Kolonialmacht Italien und die EU geben Millionenhilfen für Flüchtlinge. Neben geopolitischen Interessen gibt es auch finanzielle. Libyen hat große Erdöl- und Gasvorkommen.
Vor einer guten halben Stunde kommen sie zur Pressekonferenz und Bundesregierung sowie UN-Vertreter berichten von Einigkeit bei der Konferenz.
Wir können feststellen, dass alle einig sind, dass wir dieses Waffenembargo respektieren wollen und dass das Waffenembargo auch stärker kontrolliert wird, als das in der Vergangenheit der Fall ist.
Am Vormittag nach und nach fahren sie am Kanzleramt vor. Nach und nach begrüßt die Kanzlerin all jene, die in Libyen weniger oder mehr Einfluss haben. Das Ziel ist eben eine gemeinsame Erklärung und die Bereitschaft, sich aus dem Bürgerkriegsland zurückzuziehen. Dass sie alle hier beim gemeinsamen Foto stehen, ist durchaus schon als Erfolg zu werten. Doch auf was werden sie sich dauerhaft einlassen? In Libyen geht es um Öl, Gas und Macht. Das Waffenembargo von 2011 ständig gebrochen. Bevor es im schwer bewachten Kanzleramt richtig losgeht, zunächst viele, viele Einzelgespräche. Der türkische Präsident trifft erst den libyschen Ministerpräsidenten Al-Sarraj, den er unterstützt, dann Präsident Putin, den Verbündeten von Gegenspieler General Haftar. Beide betonen, wie wichtig doch eine Waffenruhe sei. Doch Erdogan lässt auch wissen, das aggressive Vorgehen von General Haftar müsse ein Ende haben, um einen politischen Prozess möglich zu machen. Auch besagter General führt Gespräche. Zum gemeinsamen Treffen der beiden Libyer kommt es allerdings nicht. Auch die große Verhandlungsrunde ohne die beiden. Eine Konferenz wird den Konflikt auch nicht lösen. Doch wenn es gut läuft, dann schweigen jetzt die Waffen und ein politischer Prozess kommt in Gang. Unter der Führung der Vereinten Nationen. Heute in Berlin haben die Staaten zusammen mit regionalen und internationalen Organisationen ein starkes Signal gesendet, dass wir uns voll verpflichten, eine friedliche Lösung zu unterstützen für die Libyen-Krise. Die Limousinen rollen davon, rückt jetzt ein Frieden im Bürgerkrieg näher. Zumindest haben die Mächtigen ihre Absicht erklärt.
Zu den Ergebnissen der Konferenz jetzt Tina Hassel, live aus Berlin.
Die Kanzlerin und der Außenminister sind ein großes Risiko eingegangen und können heute Abend einen echten Erfolg verbuchen. Wenn die zentralen Unterstützer der Kriegsparteien wirklich aufhören, die Kämpfe mit Waffen, Geld oder Söldnern immer weiter anzufachen, wäre dies ein wichtiger Durchbruch hin zu politischen Gesprächen. Die Kanzlerin kann damit beweisen, dass sie doch noch fähig ist zu einflussreicher Krisendiplomatie. Denn wer Libyen kontrolliert, kontrolliert ein wichtiges Tor der großen Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa. Die politische Verantwortung, die Berlin übernommen hat, endet aber nicht mit dieser Konferenz. Deutschland wird nun auch bei der Überwachung der Vereinbarungen eine zentrale Rolle spielen müssen. Wie? Darüber will man heute nicht reden. vor allem nicht über die heikle Frage, ob auch deutsche Soldaten an einer möglichen europäischen Blauhelm-Mission teilnehmen. Jetzt soll erst einmal demonstriert werden, Deutschland ist zurück auf der weltpolitischen Bühne. Jan Hofer.
Die Libyen-Konferenz ist heute um 21.45 Uhr auch Thema bei Anne Will. Bereits um 21 Uhr gibt es online und bei Tagesschau 24 eine Extra-Ausgabe der Tagesthemen.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut haben sich Demonstranten und Polizei auch heute gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Dabei wurden mindestens 70 Menschen verletzt. Viele von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wie Hilfsorganisationen berichten. Sicherheitskräfte hatten Demonstranten daran gehindert, in das Parlamentsgebäude einzudringen. Randalierer bewarfen die Beamten mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Proteste richten sich gegen die politische Elite des Landes. Die Demonstranten werfen ihr Korruption und Misswirtschaft vor.
Der Iran hat Deutschland, Frankreich und Großbritannien vor Konsequenzen im Atomstreit gewarnt. Falls sich die EU unverhältnismäßig verhalte, werde man verhältnismäßig darauf reagieren, sagte Parlamentspräsident Larijani nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Zugleich stellte er die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde in Frage. Um das internationale Atomabkommen zu retten, hatten die drei EU-Staaten Anfang der Woche einen Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst.
Die 11 ukrainischen Opfer, die beim Abschuss einer Passagiermaschine im Iran ums Leben gekommen waren, sind in ihr Heimatland übergeführt worden. Auch Präsident Zelensky nahm an der Zeremonie teil. Am 8. Januar hatte der Iran das Flugzeug nach eigenen Angaben versehentlich abgeschossen. Wie die dortige Luftfahrtbehörde heute mitteilte, sollen die zwei Flugschreiber nun doch im Iran ausgewertet werden, statt sie nach Kiew zu bringen.
EU-Binnenmarktkommissar Breton will beim Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes keine Kompromisse bei der Sicherheit zulassen. Jeder werde alle Regeln, die man aufstelle, erfüllen müssen, so Breton. Hintergrund ist die Diskussion über eine Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei. Kritiker befürchten, China könne die Technologie zur Spionage verwenden. Breton äußerte sich auf der Innovationskonferenz Digital Life Design in München. Dort geht es um den Transformationsprozess, der mit dem Schlagwort Digitalisierung bezeichnet wird und bei dem die Europäer sich im Vergleich zu den USA und China im Hintertreffen sehen.
Wie kann sich Europa im Zeitalter der Digitalisierung besser aufstellen? Das treibt auf der Digital Life Design nicht nur Wirtschafts- und Medienvertreter um, sondern auch die Politik. Wenn wir uns nicht verändern, werden wir zur digitalen Kolonie der USA oder Chinas. Wenn Google morgen seine Dienste abschaltet, was sehen Sie dann noch auf dem Bildschirm? Vermutlich schwarz. Und deshalb kündigt der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Thierry Breton Großes an. Eine einheitliche EU-Digitalstrategie. Ich will, dass die Daten aus Europa vor allem von europäischen Firmen genutzt werden, um für uns in Europa einen Wert zu schaffen. Und nicht nur das. Die Digitalstrategie der EU-Kommission soll europaweit zu gemeinsamen Standards für 5G führen, dem mobilen Internet. Firmen, die an der Internetsouveränität Europas arbeiten, sollen gefördert werden. Für das Sammeln und Verarbeiten von Daten sollen strengere Datenschutzrichtlinien gelten. Man will in künstliche Intelligenz investieren und die Menschen in Europa besser auf den digitalen Arbeitsmarkt vorbereiten, etwa durch mehr Weiterbildungsangebote. Der Netzpolitik-Experte Alexander Filipovic ist skeptisch, wie die EU das finanzieren will.
Bildungsoffensive und die wirtschaftliche Offensive, das kostet sehr viel Geld. Und es gibt ja in gewisser Weise gar keinen Haushalt dafür. Da müssen sich die Länder Europas wirklich zusammentun.
Gemeinsam, so der Tenor in München, kann der Wandel aber gelingen.
Bei der Lufthansa könnte es zu neuen Streiks kommen. Das hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO angekündigt. Details will sie Mitte der Woche bekannt geben. Es sei davon auszugehen, dass der bisherige Arbeitskampf ausgeweitet werde. Zuletzt hatten Kabinenbeschäftigte zum Jahreswechsel gestreikt, allerdings mit überschaubaren Folgen. Vor wenigen Tagen war der Versuch gescheitert, in dem festgefahrenen Tarifkonflikt in eine Schlichtung einzusteigen.
In der tschechischen Stadt Vejprty, nahe der deutschen Grenze, sind beim Brand in einem Behindertenwohnheim 8 Menschen ums Leben gekommen. 29 Bewohner wurden verletzt. Das Feuer war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Auch Rettungskräfte aus Sachsen rückten aus. Der tschechische Premierminister Babiš sprach von einer schrecklichen Tragödie und drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.
Im Haus der Berliner Wannsee-Konferenz ist heute die neue Dauerausstellung eröffnet worden. Am 20. Januar 1942 wurde an dem Ort von den Nazis die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen. In der späteren Aufarbeitung der NS-Verbrechen wurde die Konferenz zum Symbol für die kaltblütige Planung eines systematischen Völkermordes. Das Haus am Wannsee ist eine der meistbesuchten Holocaust-Gedenkstätten.
Für Eva Fahidi ist es ein besonderer Besuch. Die 94-Jährige ist extra aus Ungarn zur Ausstellungseröffnung gereist. Ihre Familie wurde in Auschwitz ermordet. Sie überlebte als Einzige. Ihre Geschichte möchte sie vor allem jungen Menschen weitergeben.
In gewissen Dingen hat meine Generation gewiss, die Überlebenden ganz bestimmt, ein schärferes Gehör als ein anderer Mensch. Also ich weiß schon, wenn es irgendwo anfängt, damit der Saujude, das endet im Krematorium.
Diesen Weg von der Ausgrenzung hin zum Massenmord zeichnet die neue Ausstellung nach. Interaktiv, auch per Video und Audio, erfahren Besucher über die Vorgeschichte der Wannsee-Konferenz und die Schicksale der Opfer. Im Mittelpunkt steht das Protokoll der Besprechung, bei der sich hier im Januar 1942 hohe NS-Funktionäre trafen, um die systematische Ermordung der europäischen Juden zu organisieren.
Wannsee steht ja für einen ganz komplexen Vorgang. Es geht eigentlich um Verwaltung, es geht um die Arbeitsteiligkeit des Mordens. Und es ist natürlich ein besonderes Spagat oder eine besondere Herausforderung, das in einer Form darzustellen, die sich auch dem breiten Publikum relativ schnell erschließt.
Auch deshalb setzt das Haus der Wannsee-Konferenz auf visuelle Elemente statt lange Erklärtexte. Für Besucher ist die neue Dauerausstellung von morgen an geöffnet.
In der Fußball-Bundesliga darf Bayer Leverkusen weiter auf einen internationalen Startplatz in der nächsten Saison hoffen. Die Werkself ist nach dem 4:1-Erfolg in Paderborn Tabellensechster. Im zweiten Sonntagsspiel gelang Bayern München ein 4:0-Sieg bei Hertha BSC.
Der deutsche Meister in Feierlaune. Die Spieler von Bayern München genossen mit ihren Fans einen deutlichen Sieg im ausverkauften Berliner Olympiastadion, bei dem alle Tore erst nach dem Seitenwechsel fielen. Hertha BSC wehrte sich eine Stunde lang erfolgreich, bevor Thomas Müller die verdiente Führung für die deutlich besseren und aktiveren Gäste gelang. Als Klünter in der 73. Minute Gegenspieler Goretzka leicht zu Boden zog, verwandelte Robert Lewandowski den fälligen Elfmeter zum 0:2. Es war bereits der 20. Saisontreffer des polnischen Bundesliga-Top-Torjägers. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann, ehemals als Spieler und Trainer bei den Bayern, war bedient. Ein Doppelschlag bedeutete kurz darauf die Vorentscheidung in dieser Partie. Thiago schloss schussgewaltig und sehenswert ab, sein Premierentor in dieser Saison. Zum 12. Mal in dieser Spielzeit bereitete Thomas Müller gelungen vor. Seine Flanke verwertete Ivan Perisic per Kopf zum 0:4 Endstand. Sehr zur Freude ihres Trainers Hansi Flick meldeten sich die Münchner mit diesem klaren Erfolg im Kampf um die Titelverteidigung eindrucksvoll zurück.
Die Tabelle: Leipzig bleibt an der Spitze, München nun Zweiter mit 4 Punkten Rückstand. Es folgen Mönchengladbach, Dortmund und Schalke, Leverkusen ist Sechster. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg, dann Frankfurt, Union Berlin, Köln, Hertha BSC und Mainz. Bremen auf dem Relegationsplatz. Düsseldorf und Paderborn nehmen die Abstiegsränge ein.
Zweiter Sieg für Bobpilot Francesco Friedrich beim Weltcup in Innsbruck Eagles. Nach dem Rennen im Zweierbob am Samstag gewann der Olympiasieger auch mit dem großen Schlitten. Ein entscheidender Erfolgsfaktor: Francesco Friedrichs überragende Startzeiten. Nach 2 Läufen hatte der Pirnaer 33 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor Landsmann Johannes Lochner. Diese beiden liegen in gleicher Reihenfolge auch an der Spitze des Gesamtweltcups. Glück im Unglück hatte Nico Walter, der Dresdner, stürzte im Auslauf, blieb aber ebenso wie seine Anschieber unverletzt. Trotz des Missgeschicks wurde Nico Walter Tagesvierter.
Nach Wochen dramatischer Buschbrände stellen heftige Unwetter Australien vor neue Probleme. Starke Regenfälle, Sturm und Hagel sorgen vielerorts für Überschwemmungen und Zerstörungen. Zwar begünstigen die Wassermassen das Löschen zahlreicher Feuer, die Behörden warnten aber vor gefährlichen Sturzfluten. Der Regen erreichte zudem bei weitem nicht alle Brandgebiete an der Ostküste. Die Feuer in Australien vernichteten bislang fast 12 Millionen Hektar Land. Das entspricht in etwa der Größe Bayerns und Baden-Württembergs zusammen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Januar.
Ein kräftiges Hoch dehnt sich zu uns aus, damit beruhigt sich das Wetter. Das Hoch bleibt uns für längere Zeit erhalten. In der Nacht werden die Schneeschauer bzw. in Tiefenlagen auch die Schneeregen oder Regenschauer im Süden und in der Mitte seltener. Gebietsweise bildet sich Nebel, vor allem vom Nordwesten bis zur Mitte. Vorsicht wegen Glätte. Am Tag ein Nebeneinander von Sonne, Wolken und Nebel. Im Westen und Süden nehmen die Sonnenanteile zu. In der Nacht plus 5 bis minus 11 Grad, am Tag 0 Grad im Allgäu und 8 Grad in Schleswig-Holstein. Am Dienstag abseits regionaler Nebelfelder, Sonne an den Küsten, zeitweise dichte Wolkenfelder. Am Mittwoch in der Nordhälfte stellenweise etwas Regen, am Donnerstag weiterhin in der Südhälfte die größten Sonnenanteile.
Ingo Zamperoni hat um 22.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Hoffnung für ein Land im Chaos. Wie erfolgreich hat die Bundesregierung bei der Libyen-Konferenz vermittelt? Und in Richtung Europacup, wie Leverkusen in die Rückrunde startet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.